was Asian gerade können, würde ich jetzt vielleicht so mit dem Early Stage Super Nintendo vergleichen, aber das entwickelt sich so schnell, die nächsten Jahre wird das dann einfach direkt so eine PlayStation 5 und dann noch weitergehen, sage ich mal. Aber ganz am Anfang gibt es in diesem Protokoll eine Abfrage, sag mir alle deine Fähigkeiten und dann gibt dieser MCP-Server im Prinzip eine Liste wieder und sagt, ey, ich kann übrigens Dateien lesen, Dateien schreiben, und das kommt aber als Text quasi zurück, das kriegt der Agent dann und sagt so, ah, okay, diese Fähigkeiten hast du, dann weiß ich, wie ich mit dir interagieren kann. Und da kann zum Beispiel auch sowas drinstehen, ich erwarte von dir ein Input im JSON-Format in der und der Struktur.
Bevor es losgeht, ein kurzer Gruß von unserem Sponsor workshops.de. Ihr kennt uns vielleicht schon von den Portalen wie angular.de oder als Veranstalter der Deutschen Angular-Konferenz NGDE, welche auch diesen November wieder in Berlin stattfindet. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Mit unserer Erfahrung aus der Entwickler-Community bringen wir euch praxisnahe Schulungen im Bereich künstliche Intelligenz für Entwicklerinnen und Entwickler und alle, die ihre Arbeitsprozesse smarter gestalten wollen. Unser Ziel? Monotone Aufgaben abschaffen und wieder Platz für Kreativität und echtes Engineering im Kopf schaffen. KI nimmt dir nicht den Job weg. Sie nimmt dir nur die Aufgaben ab, auf die du sowieso keine Lust hast. Schau direkt mal vorbei und sichere dir mit dem Code WORKINGDRAFT, geschrieben in Großbuchstaben, 10% Rabatt auf alle Schulungen. Wir sehen uns auf workshops.de/KI und jetzt viel Spaß mit dieser Folge vom Working Draft Podcast.
Revision 663. Hallo und herzlich willkommen zum Working Draft. Wir sind heute zu dritt. Mit dabei ist der Peter.
Moin, moin.
Ich bin's, der Hans. Und wir haben uns einen Gast eingeladen. Der Robin Böhm ist bei uns. Hi, Robin.
Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
Ja, sehr schön, dass du da bist. Es ist schon einige Zeit her. Die Revision 554 haben wir mal mit dir bestritten. Konferenzorganisationen in Zeit einer Pandemie und AngularJS war auch mal vor mehr als 10 Jahren ein Thema hier. Ja. Das heißt, wahrscheinlich kennen dich die Leute gar nicht mehr so richtig. Deswegen stell dich doch gerne einfach einmal vor.
Ja, kann ich machen. Ja, sehr cool. Ja, ich glaube, wir hatten eben schon nachgeguckt in der Vorbesprechung, glaube ich, Revision 130 oder so, habe ich damals
genau, ja,
über AngularJS damals noch gesprochen. Ja, ist aber sehr, sehr spannend und ist für mich auch lustigerweise gerade ein ähnliches Gefühl. Ich habe ja 2012, 13 bin ich ja damals über AngularJS gestolpert und war ja irgendwie so Feuer und Flamme und konnte gar nicht an mich halten und musste Leuten davon erzählen, weil ich gedacht habe, Leute, wir können jetzt Frontend in strukturiert machen. Das ist richtig geil. So, ihr müsst es wissen. Und ich konnte mich nicht zusammenreißen und hatte einfach wirklich diesen harten Drang, das einfach zu verteilen, weil man kann sich selbst ja nicht klonen, aber man kann Wissen ja verteilen. Da war ich so geil, je mehr Menschen jetzt, da gab es dann noch kein React und Vue und Co., sondern Angular war ja, AngularJS war ja eines der ersten Sachen da. Und das hat mich ja damals motiviert, das einfach möglichst vielen Menschen zu zeigen, damit wir einfach, ja, in der Softwareentwicklung im Frontend ein bisschen professioneller werden, mehr Sachen machen können mit, ja, Dependency-Injection, Testing und Co. Soll jetzt nicht das Thema sein. Genau, das war ja damals mein Anstoß. Ich hatte ja damals dann die Plattform Angular.de gegründet, habe dann irgendwann eine Trainerin-Community gemacht, habe dann Workshops.de gegründet, neben den Plattformen React.js.de und Vue.js.de. Also ich mache so viel Community-Building. Habe die letzten Jahre dann auch eine Konferenz oder zwei Konferenzen gemacht. Einmal die NGDE zum Thema Angular, einmal die Vue.js.de-Conf zum Thema Vue. Die NGDE machen wir dieses Jahr auch wieder in Berlin im November, wenn da jemand Interesse hat. Und die letzten Jahre habe ich dann noch ein weiteres Projekt gegründet, und zwar ein Coding Bootcamp. Wenn ich das nichts sagt, Coding Bootcamp ist so der Versuch im Prinzip, Quereinsteiger und Quereinsteigerinnen, die im Grunde nicht mehr im Alter sind, wo sie sagen, ich mache mal 3 Jahre eine Ausbildung für 500 Euro im Monat, sondern im Prinzip schon mitten in ihrem Leben stehen und sagen, boah, ich habe voll Bock auf Tech. Gibt es denn die Möglichkeit, dass ich mit dem Wissen, was ich habe, so einen ersten kleinen C oder einen ersten Schritt in Tech reinbekommen kann und das Junior Dev irgendwo anfangen kann? Da haben wir im Prinzip Leute mit 3 bis 9 Monaten auf ein Level gebracht, wo die dann von Unternehmen genau als Junior Devs angestellt wurden. Und ja, da haben wir auch in den letzten Jahren über 300 Leute ausgebildet. Das hat mega Bock gemacht. Und genau, jetzt gerade bin ich wieder in meiner anderen Firma bei Workshops.de und bin so ein bisschen mit dem Hype-Train der KI gefesselt. Das ist ein Thema, was mich schon die ganze Zeit ein bisschen beschäftigt. Aber ich habe das die letzten Jahre immer so abgelegt als, boah, wenn das mal ausgereift wird, dann wird's richtig geil. Aber ich habe das nie auf dem Level gehabt, wo ich sagen musste, so, jetzt macht's wirklich Bock. Und so seit etwas über einem Jahr bin ich nur so, wo ich denke, so, what the fuck? Und das geht so schnell, dass ich gar nicht hinterherkomme. Und ich habe dasselbe Gefühl, jetzt schließe ich den Kreis, habe dasselbe Gefühl wie damals, als ich über Angular gestolpert bin. Ich so, oh Leute, das müsst ihr wissen. Ihr müsst es einfach, es ist einfach so ein krasser Wechsel, was das im Prinzip in der Art und Weise, wie wir Software entwickeln und wie wir Sachen digitalisieren, ändern wird. Und genau, mit diesem kleinen ADS-Eichhörnchen-Hype-Ding renne ich dann jetzt hier rum und versuche Leuten das nahezubringen und genau, Fähigkeiten zu verteilen, dass wir alle mehr automatisieren können und uns mehr fokussieren können auf die Aufgaben, die wirklich Bock machen.
Mega cool. Das ist ja auch, wie du schon sagst, es schließt den Kreis zum einen, aber zum anderen auch das Thema, weshalb du halt hier bist, ne? Genau, wir haben uns jetzt in letzter Zeit öfter mal ja auf anderen Kanälen unterhalten. Ihr seid ja auch schon länger mit workshops.de als Sponsor hier im Working Draft immer mal wieder dabei. Da hatten wir Kontakt und dann kamen wir drauf, hey, wir machen jetzt gerade diesen Themenblock, wo es hier um das Thema AI im Engineering sozusagen geht. Und ein Thema, was wir da noch gar nicht behandelt haben, ist aber eins, was dir sehr, sehr nah am Herzen liegt. Du hast gerade schon von Automatisierung gesprochen. Man hört es auch an jeder Ecke. Das Thema ist Agenten oder Agents. Assistenten werden sie auch an der einen oder anderen Stelle mal genannt. Aber was ist denn das eigentlich? Worum geht's denn da bei dem Thema Agent AI?
Ja. Ich finde es super spannend mit dem Thema Agents, weil das ist eigentlich das, was für mich diese ganze KI-Revolution, wie sie auch gut betitelt wird, eigentlich spannend macht. Wenn mich Leute fragen, versuche ich das immer in so Metaphern zu machen. Also gefühlt ist so ChatGPT bedienen und mal zu fragen, was esse ich heute Abend zum Abendessen? Und dann kommt so ein cooles Gericht raus, ist total schön. Ist so vergleichbar wie mit diesem ersten grauen Gameboy, der rauskam. Also das ist nett, alle sind begeistert, aber das ist ja jetzt einfach, jeder macht das einmal und installiert dann weg und ja, nett. Und Agents sind da ein ganzes Schritt weiter. So, was Agents gerade können, würde ich jetzt vielleicht so mit dem Early Stage Super Nintendo vergleichen. Aber das entwickelt sich so schnell. Die nächsten Jahre wird das dann einfach direkt so eine PlayStation 5 und dann noch weitergehen, sage ich mal. Ich weiß gar nicht, ob PlayStation 5 die aktuellste ist. Ich bin kein Zocker, aber ich glaube schon. Und weil im Vergleich, es gibt, ohne jetzt zu tief anzufangen, aber wenn wir so mit diesen LLMs, also diesen Large Language Models anfangen, das sind ja so Dialogsysteme, die ja jeder von uns vielleicht schon mal bedient hat oder vielleicht schon mal gehört hat. Oder alle sind so, wow, ich kann jetzt mit ChatGPT aus dem Bild einen Comic machen. Super krass, was da so geht. Das sind ja so Interaktionssysteme, die im Grunde, ja, man hat Textdialog, man gibt was ein, es kommt was zurück. Und die reagieren einfach nur auf eine Reaktion, die du ihnen gegeben hast. So, und der Unterschied erstmal so runtergebrochen bei einem Agent ist, dass der selber Multi-Step-Prozesse, also mehrschrittige Prozesse für sich erkennt, sich aufteilt und die dann erledigt für dich. Und der kann halt auch mal, du kannst ihn halt laufen lassen und je nach Restriktionen kann das sein, dass er den ganzen Nacht einfach Sachen abarbeitet für dich. Und der sich halt auch mit anderen Agents abspricht. Also können wir gleich schon ein bisschen drauf eingehen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich habe in vorherigen Episoden auch schon mal über sowas wie System Prompts gesprochen. Also man kann Agent da so irgendwie so eine Grundanweisung geben. Ist dann mal ganz simpel für die Techies unter uns so ein bisschen was wie so das BIOS, also das BIOS, wo man halt so ein Agent mit hochfährt, was ja so was seine Fähigkeiten sein sollen. Und da kann man sich halt unendlich viele Spezialisierungen bauen. Und ja, letztendlich kann man dann auch zum Beispiel so wie so ein Management-Agent bauen, der dann einfach 20 Agents zur Verfügung hat und die halt bedient. Denn einfach sagt, cool, okay, du machst mal den Videoschnitt, du machst den Blogartikel, du generierst die Bilder und wenn ihr alle fertig seid, dann sammle ich das zusammen und gebe das an den Agent, der postet das dann auf Social Plattform XYZ. Und das ist halt für mich so eine neue Welt, wo ich komme gar nicht hinterher mit den ganzen Sachen, die ich automatisieren will, weil es so super spannend ist und da gibt's halt wahnsinnig viele Anwendungsfälle, die einfach wirklich das komplett ändert, wie wir halt mit Maschinen interagieren und das machen. Und ja, was vielleicht wichtig ist, im Gegensatz zu, das ging ja schon vorher musste man halt alles hardcoden. Also vorher war es wirklich so, jemand musste sich jeden einzelnen Prozessschritt überlegen, wie diese tollen Telefonanlagen, die halt so sind, so, drücken Sie die 4, wenn Sie mit dem Support sprechen wollen, drücken Sie 5. Und da musste halt vorher jeder oder eine Person halt alles durchdenken und da hatte man immer diesen Entscheidungstree. Und den Agents kannst du halt wirklich eine Persönlichkeit und einen Kontext geben. Und die können das halt individuell entscheiden, auch für Sachen, auf die die vielleicht vorne noch nicht gestoßen sind. Das macht halt dieses Coding auch so spannend für Leute, die halt wirklich Fachwissen haben in diversen Bereichen.
Kannst du das mal kurz so im Ökosystem einsortieren? Also wie verhält sich das zu den sonstigen KI-Produkten, die wir da so haben? Also du hast den ChatGPT ja schon genannt und da weiß ich irgendwie, wie der sich zu einem Large Language Model verhält. Das ist halt der große Statistik-Blob plus halt User Interface, System Prompt und der ganze Käse. Wie verhält sich dann jetzt so der Durchschnittsagent zu dem ganzen Sachen?
Agent ist ja so ein bisschen gerade so ein Oberbegriff, ist ganz lustig, ein bisschen wie so, wie man immer sagt, oh, der Algorithmus macht dies. So, der Instagram-Algorithmus macht das. So, mein Spotify-Algorithmus ist versaut. Da ist ja dieser Begriff Algorithmus ist ja auch sehr schwammig definiert und ist ja irgendwie nicht ganz korrekt definiert. Beim Begriff Agent ist das eigentlich ähnlich. Also erstmal, Agent ist erstmal die nächste Stufe, würde ich sagen. So, und das nutzt unter der Haube auch ChatGPT oder Anthropic Claude oder andere Systeme, Mistral, das sind so verschiedene LMM-Anbieter. Das ist eigentlich die Basis, das Gehirn davon. So, und das bindest du im Grunde ein in einen Kontext, wo der sich im Prinzip Gespräche merken kann, Wissen anhäufen kann, hat ein eigenes Tool-Netzwerk, wo er halt Tools greifen kann. Das heißt, im Grunde ist das die nächste Evolutionsstufe, wo LMMs integriert sind und halt im Prinzip mitbenutzt werden und halt, wie gesagt, ein mehr und größeres autonomes System bauen.
Evolutionsstufe oder Überbau? Weil das hörte sich jetzt für mich eher wie Überbau an. Man nehme also LLM und gebe ihm, wie auch immer gearteten Werkzeugkoffer.
Genau, das im Grunde nutzt man das. Also ist ein LLM oft eine Komponente von einem Agent. Diese LLMs sind auch austauschbar. Aber das ist im Grunde, ist das eine Komponente in einer Agent-Architektur.
Mhm. Also was ich jetzt ein Stück weit auch mitnehme, ist ne, ein Agent, der auf der einen Seite überlegt, sich erstmal plant, so an der einen Stelle, wie gehe ich denn eine bestimmte Aufgabe an? Ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel raus, ne, das kennen wir vielleicht aus so einer Art Chat von AIs oder so. Die sollen einen Termin vereinbaren zwischen diesen beiden AIs. Also keine Ahnung, Robin, du öffnest deinen Google-Terminkalender und ich öffne meinen Outlook-Terminkalender und sag jetzt den beiden AIs, hey, plant mir mal einen Termin mit dem Robin zu einer humanen Zeit, wo wir mal miteinander telefonieren können. So, und dann unterhalten sich so AIs und sagen, hier, ich guck mal in den Terminkalender rein, wann ist denn da was frei? Und die andere sagt, oh jo, ich auch. Dann spricht man sich ab. Die planen dann dieses Reingucken und dann die Terminfindung und dann vielleicht die Überprüfung, ist das zu einer validen Uhrzeit? Und das heißt, sie nutzen Tools, also Werkzeuge in irgendeiner Art und Weise, um dann sozusagen ein Ergebnis daraus zu machen. Und sie erinnern sich irgendwie an die Ergebnisse, die sie vorher hatten. Also wir haben irgendwie eine Art Erinnerungsvermögen an das, wie ist eigentlich dieser Prozess bisher abgelaufen. Und am Ende kommt ein Ergebnis bei raus. So, und also das wären so diese drei Kernelemente, die ich so sehe, ne? Dieses Planen, Werkzeuge benutzen und vor allem die Erinnerung an das, was ist bisher passiert. Und das ist jetzt sehr abstrakt, aber das wiederum beschreibt halt so, sozusagen aus meiner Perspektive das, was so ein Agent halt ist.
Ja, genau, korrekt. Würde ich so unterschreiben. Da hast du die Komponenten gut zusammengefasst.
Jetzt haben wir ja schon gesagt, so, da sind verschiedene Tools. Wie bedient man denn diese Tools? Wie passiert denn diese Planung von einem Agent? Also wie passiert das?
Ja, also es ist vieles in der Entwicklung und es geht hyperschnell, ist total spannend. Das mit den Tools, um das mal zu verdeutlichen, also es gibt einen Kommunikationsstandard, der nennt sich jetzt MCP, also MCP, der ist aber nicht so relevant. Es ist eher relevant, dass diese Agenten oder diese Netze jetzt eine einheitliche Schnittstelle haben, wo man so die Tools anbinden kann. Und das MCP ist so das USB-C der Agenten. So, das heißt, das ist eine gute Analogie wirklich. Man kann dann nämlich zum Beispiel Sachen machen wie, okay, ich gebe diesem Agenten, der vielleicht auf ChatGPT basiert, gebe ich jetzt das Tool Terminal. Und plötzlich kann der auf meinem Terminal, auf meinem Rechner zugreifen und kann halt Befehle abschicken. Wie er kann Sachen pingen, er kann Sachen mit WGET abfragen, er kann Node-Server starten, er kann Programme starten, er kann was auch immer. Ich kann ihm auch Zugriff auf mein Dateisystem geben. Dann kann er im Prinzip Abfragen auf mein Dateisystem machen und kann halt aus diesem eigentlich nur Chat-Kontext, kann halt sagen, cool, ich sortiere für dich deine Bilder auf dem Desktop. So. Und hab dann ja im Prinzip schon wieder auch, die LMM-Systeme haben dann ja auch so Vision-Komponenten. Das heißt, er kann sich die Bilder angucken und sagen, ah, das sind Screenshots, die sortiere ich hierhin. Das sind andere Sachen, die sortiere ich hierhin. Und das frage ich flüssigerweise regelmäßig, weil das ist immer vollgemüllt. So, und dann ich lasse ihn einfach mal sortieren und guck einfach mal so, sag du doch mal, was irgendwie wichtig ist. Und einfach mal aus Interesse. Also es ist jetzt nicht so, dass das mir jetzt irgendwie da auf 100% verlasse, aber ich habe super viele Screenshots und Dokumente auf dem Desktop und sage einfach immer, räum mal bitte auf. Dann räumt er für mich einfach mal einen Desktop auf, was halt total spannend ist.
Auch da nochmal kurz von mir wieder die lästige mechanische Frage. Also wie wird da die Brücke geschlagen zwischen einem, sagen wir mal, Werkzeug, wie jetzt irgendwie ein Kommandozeilenprogramm und dem LLM, das jetzt irgendwie den Gedanken ausformuliert, man müsste mal. Also wie geht das so? Generiert das dann zum Beispiel einfach das Kommando und dann ab ins Terminal und los geht's?
Im Grunde ja, aber mit der Transportschicht da dazwischen. Mhm. Also es ist im Grunde, das ist dieser Standard, das hat zum Beispiel Anthropic gemacht. Das sind die Hersteller von Claude, wenn ihr vielleicht Claude als mit einer der großen Alternativen von OpenAI ChatGPT kennt. Die haben das sehr smart gemacht und haben sich einfach diese Schnittstellendefinition Open Source einfach für sich geschnappt und haben gesagt, ah, wir haben das jetzt definiert. So, guck mal hier, was wir für eine crazy Company sind. Also die sind auch sehr Vorreiter, muss ich sagen. Ist auch einer der führenden Unternehmen, die ich da gerade sehe, das machen. Aber die haben dieses Model-Context-Protokoll für sich definiert. Und jetzt gibt es halt verschiedene Implementierungen. Das heißt, es ist ein Protokoll, was dann genau sagt, okay, du möchtest etwas anbinden. Und da gibt es zum Beispiel einfach so Node.js-Template-Server. Das heißt, du forkst dir einfach einen Node.js, diesen Template-Server, und den bindest du dann an den Terminal, an welche Pakete du auch immer willst mit deinem System-In-Out. So. Und dann, wenn du diesen Server startest, hast du quasi wie diesen USB-C-Port. Da gibt es dann über STD-In oder über HTTP einfach die beiden Möglichkeiten, dass du das dann einfach koppeln kannst. Je nachdem, ob du es halt lokal auf deiner Maschine haben willst oder ob du es halt remote starten willst. Zum Beispiel, ich habe jetzt auch verschiedene Docker-Container, die mit einem Headless-Browser in der Cloud liegen. Und da habe ich einfach ein paar Browser, die ich nutzen kann. Und kann einfach Webseiten für mich aufrufen, Screenshots machen und Dinge tun. Hab einfach ein paar Remote-Browser. Die haben halt einen HTTP-Port, den ich nutzen kann. Wenn das erklärt für dich ein bisschen mehr, die Frage.
Mhm, genau. Also noch eben kurz zu der Spezifikation. Das ist ja sozusagen etwas, das verschiedene Entitäten und so Eckpunkte in diesem ganzen Netzwerk miteinander verbindet, wenn ich das jetzt richtig lese. Kannst du mal kurz irgendwie so sagen, was da so die zu verbindenden Nodes so sind? Und nur, das war so eine Idee von der Topologie von so einem Teil halt bekommen. Es ist ja letztlich, was ich ja vorhin schon gesagt habe, man nehme halt die LLM und das Tooling und diese ganzen Netzwerke, und die müssen ja irgendwie in eine Struktur gebracht werden. Und so wie ich das sehe, gibt es da so Konzepte wie Hosts und Clients und Servers. Was wären die alle, so beispielsweise?
In dem MCP-Kontext jetzt?
Genau.
Okay, also wie gesagt, das ist immer noch ein sehr frisches Ökosystem, was sich gerade sehr entwickelt. Und im Grunde, ich versuche es mal relativ einfach klassisch zu erklären, wenn du so einen MCP-Server jetzt zum Beispiel für File-System nutzen möchtest, so, dann gibt es einen Node-Prozess. Du baust im Grunde einfach eine typische klassische Interface-Schnittstelle. So, ich weiß nicht, ob ich deine Frage richtig verstanden habe. Also du baust zum Beispiel einen Node.js-Prozess, so ein bisschen wie so RCP, also Remote Call Procedure, wo du im Prinzip einfach sagst so, hier ist der Node.js-Befehl, der einen Ordner ausliest, und den packe ich mit einem Listener quasi darum und sag dem, das ist der Befehl Read Directory mit einer kleinen Beschreibung, weil es gibt immer ganz am Anfang, gibt es in diesem Protokoll eine Abfrage, sag mir alle deine Fähigkeiten. Und dann gibt dieser MCP-Server im Prinzip eine Liste wieder und sagt, ey, ich kann übrigens Dateien lesen, Dateien schreiben, und das kommt aber als Text quasi zurück. Das kriegt der Agent dann und sagt so, ah, okay, diese Fähigkeiten hast du, dann weiß ich, wie ich mit dir interagieren kann. Und da kann zum Beispiel auch sowas drinstehen, ich erwarte von dir einen Input im JSON-Format in der und der Struktur. Ich erwarte von dir das und das. Also quasi gibt so eine kurze Readme-Manual zurück, wenn man sich connectet, und sagt dann quasi so, ich bin ein File-System MCP-Server, das sind meine Fähigkeiten, das ist das Format, was ich von dir erwarte, und mach mit mir, was du möchtest.
Okay, die Entitäten sind so Microservices, und dann hat's da so den Discovery-Prozess, und dann reden die alle miteinander.
Genau.
Okay.
Und ich bin mir relativ sicher, dass das ein sehr temporärer Zustand ist, weil ich glaube, es wird jetzt ganz viele MCP-SS-Service-Anbieter geben, die dann das einfach jetzt alles fertig machen. Und das wird auch hier Android und Apple und Co. auch für ihre ganzen AIs nutzen, weil da kannst du einfach sagen, cool, es gibt jetzt halt ein Mail-MCP-Server, der mein Mail-Programm bedienen kann. Da hast du einmal eine Schnittstelle, das ist halt das Unified-Protokoll, USB-C-Analogie, um da alles dran zu koppeln.
Ja, okay, weil das geht nämlich dann auch in meine nächste Frage direkt weiter. Ist sowas ein Produkt, das ich kaufe, ein Service, den ich kaufe, oder ist das was, das ich primär bauen werde?
Kommt drauf an, wer du bist. Ganz einfach. Wenn du selber, sage ich mal, ein Early Adopter bist und willst jetzt deinen Agenten mit möglichst vielen Fähigkeiten ausstatten, kann das schon mal sein, dass du selbst einen Server baust. So, dass du selbst einfach sagst so, okay, die Server, die da sind, helfen mir nicht. Ich möchte unbedingt hier den Working Draft Publish MCP Server haben, mit dem ich halt irgendwelche Sachen machen kann, die sehr individuell für mich sind, und ich baue das jetzt so, wie ich irgendwie haben will. So.
Ja.
Es kann aber auch sein, dass du irgendwie sagst so, ich möchte den Shopify MCP Server nutzen, weil Shopify nutzen ein paar Millionen Menschen, da hat jemand anders für mich quasi Shopify irgendwie angebunden und ich klemme mich da einfach dran. Aktuell ist es aber noch so, dass es das glaube ich, im Frühjahr haben die dieses Protokoll released. Seitdem gibt es schon tausende Open Source Implementierungen von diversen Sachen. Es gibt auch so auf GitHub, könnte man suchen nach Awesome MCP Servers. Das sind diese typischen Awesome Lists, wo dann auch diese MCP Server da sind mit Puppeteer und Docker und was man auch immer alles braucht, um sich Sachen zu automatisieren. Kann man sich direkt da ankoppeln, und aktuell ist es eher noch so, ich fahre die halt selbst hoch, entweder lokal oder auf den Docker-Container, schließe sie halt an, weil es gibt halt noch nicht diese Public-Proxy-Sachen, die das halt machen. Ich glaube, das wird sich jetzt aber in dem Ökosystem recht schnell entwickeln. Hat das deine Frage beantwortet?
Ja, ziemlich gut. Habe ich dir jetzt eine Idee davon.
Könnte man dann auch, wenn du sagst, du fährst da Docker-Container hoch, könnte man dann auch irgendwie einen Agent nutzen von einem der großen Hyperscaler, keine Ahnung, Microsoft, Azure Cloud etc., und dem einfach sagen, fahr den Container dort hoch, damit du den lokal nicht brauchst.
Ja, genau. Total sinnvoll und einfach. Kannst du alles machen. Und vor allem, das sind ja diese Sachen, die ich so krass finde. Also ich kann halt dem Agent einen Zugriff auf mein Terminal geben. Im Terminal kann ich mir ja diese ganzen CLIs installieren, die solche Container hoch, links, rechts, was auch immer fahren. Da ist ja quasi keine Boundaries mehr. Und es gibt ja jetzt auch noch den Layer Computer Use. Das heißt, Agents, die wissen, wie man den Computer bedient. Die machen dann ganz stumpf gesagt quasi Screenshots, klicken sich rum und bedienen wirklich einen Computer. Das heißt, also ist noch sehr langsam, weil es halt erst Implementierung und bis du das Bild analysiert hast, wo du draufklickst. Aber es gibt eigentlich keine wirklichen Grenzen mehr, außer die Computing Power, die ja auch immer besser wird und immer optimiert wird. Aber wenn du diesen Workflow definierst, kannst du alles machen, weil du kannst dir zum Beispiel auch sagen, cool, liest du doch mal die ganze Dokumentation durch von Docker, Kubernetes und AWS Cloud. So, zieh dir das rein und jetzt mach das für mich. Das mache ich halt regelmäßig mit irgendwelchen API-Service. Ich lasse den Agent einfach selbst die API-Doku lesen und dann gebe ich ihm dann HTTP-Note und dann sage ich so, hier, hast HTTP, du hast die API gelesen. Let's go.
Mhm.
Genau.
Mach mal, ja. Ja. Ja, das geht jetzt ein Stück weit auch nämlich in diese Frage über, warum sollte man sich überhaupt damit beschäftigen? Weil jetzt auf einmal fängt es ja auch als Engineer dann an, super relevant zu werden. Ne? Vorhin habe ich dieses Beispiel genannt mit dem Kalender. Ja, okay, das mag vielleicht für alle sinnvoll sein, die irgendwie mit Kalendern arbeiten. Aber warum ist es sinnvoll, sich als Engineer damit zu beschäftigen?
Also für mich ist es unglaublich spannend. Und ich war die letzten Jahre, muss ich gestehen, so ein bisschen gelangweilt vom Programmieren. Also ich hatte ganz, ganz früher, hat mir das Programmieren an sich mega Bock gemacht, aber irgendwann hat man das Spiel ja durchgespielt. Dann hat man seine 10. Programmiersprache gelernt und dann merkt man, okay, es ist alles irgendwie sehr ähnlich, es gibt ein paar esoterische Programmiersprachen, aber es sind eigentlich immer ähnliche Datenstrukturen, ähnliche Probleme. Mal heißt es halt Buchhaltung, mal heißt es, keine Ahnung, Werkstattautomatisierung, mal heißt es Krankenhausautomatisierung, aber die Probleme, die Leute haben, sind ja doch schon immer relativ ähnlich, sage ich mal, wenn man sie in so Building Blocks packt. Und was ich als Ingenieur jetzt total spannend finde, das hat diese monotonen Aufgaben wie, okay, ich brauche jetzt eine REST API, okay, ich generiere mir jetzt eine REST API durch, die braucht dies, braucht das. ich kann diese Monitorenaufgaben, kann ich dann zum Beispiel auch jetzt auch an Coding-Agenten abgeben. Das finde ich total spannend. Das ist jetzt immer was anderes. Das sind so, würde ich auch trennen. Also wir haben gerade viel darüber geredet, über Agent, die mit Prozesse automatisieren. So, jetzt rede ich eher über einen Coding-Agent. Ist ja von der Architektur her ähnlich. Aber der Kontext der Ausprägung ist eher, ich habe mit ihm einen Dialog, währenddessen ich code. Und er kennt halt die ganzen Dokumentationen von verschiedenen Frameworks, von Programmiersprachen. Und ich kann ihm auch halt Kontexte geben für, was ich coden möchte. Und als Engineer ist dann wirklich die große Sache, die ich zum Beispiel spannend finde. Ich bin super gut in Datenstrukturen, bin auch super gut im Schnellcoden. Ich bin unglaublich schlecht in Sachen schön machen. Ich habe einfach kein Gefühl für Design. Und es gibt dann so Coding Agents, die dir halt helfen beim Coden, was erstmal nett ist. Aber ich sagte dann zum Beispiel, cool, geh doch mal auf diese drei Webseiten, die gefallen mir. Kannst du unser Design von der Homepage mal so anpassen? So, und dann kann man ja, es gibt ja dann auch verschiedene Prompting-Techniken, auf die man noch zugreifen kann, wie zum Beispiel, gib mir drei verschiedene Variationen und lass mich jeweils auswählen, was ich möchte. So, und dann hält man mit dem quasi einen Dialog und macht das. Und was ich spannend finde, es geht dann wirklich eher um diese Metafragen. Also, was ist mir wichtig? Welche Elemente sind mir wichtig? So, ich möchte dann halt diese Architekturfragen irgendwie klären. Mach mal einen Vorschlag für eine Architektur. Nee, lass es doch lieber so bauen auf Eventbasis. So, aber dieses ganze Boilerplate Monkey Coding, das wird mir halt wegautomatisiert. Das wird dann generiert. So, und ich kann aber irgendwie zugucken, kann das dann immer noch sehen, sehe dann so und sagt so, ja, akzeptiere ich. Also, ich bin quasi immer der Supervisor, der dann quasi zuguckt. Und ich habe zum Beispiel jetzt auf unserer letzten Konferenzseite habe ich einfach super schöne Features gemacht, weil ich einfach, also habt ihr eben gehört, ich habe meinen ganzen Desktop voller Screenshots, nicht umsonst, weil ich immer Sachen, die mir gefallen, screenshotte ich und bocke mir irgendwo ab. Ich habe einfach Screenshots von UI-Komponenten geschickt, die ich sage, ey, die finde ich schön und die finde ich schön, bau mir die doch mal. Und dann bitte mit einer Transition und mit dies und das und dann habe ich das. Und ich selbst hätte mir da eine abgebrochen, also ich hätte eine Animation hinbekommen, ich hätte einen Farbverlauf hinbekommen, aber eben super hässlich. Einfach nur, weil ich da einfach kein Gefühl habe. Aber ich gebe einfach einem Agenten Screenshots und der baut halt die Komponenten für mich in 1A responsive und ich war so, ich war wirklich geflasht. Also.
Ich meine, hilfreich bei der Kiste ist natürlich, dass du ja auch gar nicht beabsichtigst, an deinem Grundzustand eine Veränderung herbeizuführen in dem Sinne.
Erzähl.
Von wegen, du kannst nicht designen und damit hast du dich ja ganz gut arrangiert, weil du ja andere Wege zum Ziel findest, ne? Aber ja. Ich meine, ne, das macht ja auch was mit dir, indem du das nicht machst, will ich sagen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Wobei, bei mir ist auch mal so das Problem, so, ich kann ja nicht, also man kann ja nicht Experte in allem sein. So, das funktioniert ja nicht.
Aber verlangt ja niemand.
Und irgendwann sind meine Kapazitäten auch am Ende. Und ich finde, dass jetzt jemand diese ganzen CSS-Standards für mich aus der Schultern schleudern kann. Also ist ja quasi wie, wenn ich so einen kleinen CSS-Experten da hätte und sagen kann, boah, ey, kannst du so eine Animation machen, die, wenn ich scrolle und das, boah, crazy, finde ich sehr gut. Und genau, wieder eine Möglichkeit, die mir mehr Möglichkeiten gibt, schneller zu arbeiten und auch Probleme zu lösen mit einem Assistenten, den ich halt habe. So.
Ja, nee, ist ja alles richtig. Aber nee, ich wollte nur sagen, es würde ja, wenn du dich da durchkämpfen würdest, würde ja neben dem Ergebnis, wie immer das auch aussehen, würde ja auch ein noch etwas anderes passieren, weil dann würde es vielleicht beim nächsten Mal, wenn du es von Hand machen würdest, was du in der heutigen Situation wohl gar nicht mehr tätest, aber wenn du mal in die Situation kämest, wäre es dann 10% besser als beim letzten Versuch. Ja. Und das ist ja schon was du dann in der Form nicht mehr hast. Ob du darauf Wert legst, steht auf dem anderen Blatt.
Bei mir ist das Problem auch nicht das Coding, sondern das Erkennen von Ästhetik in Dingen. So, weißt du, also wie dieses,
ja, das diese künstlerische,
ich glaube auch, das kann ich lernen, aber das würde ich, glaube ich, nicht durch Coding lernen. Ich glaube, das ist ein Prozess, den man halt eher künstlerisch oder eher, weißt du, das ist immer, finde ich total beeindruckend. Darum, ich glaube zum Beispiel auch, dass Designer und Designerinnen jetzt die Hochzeit ihres Lebens haben werden, weil die brauchen jetzt einfach keine Coder, die Pixel schubsten, sondern sie können einfach ihre Designs machen und können die wirklich einfach jetzt zum Leben erwecken. Das finde ich so schön, einfach nur, dass Menschen befähigt sind, jetzt, das ist ja genau das Gleiche, sie sind sehr gut in diesen Kreativen, aber haben dieses harte Coding nie gelernt und jetzt können sie halt aus ihren Designs direkt lebendige Komponenten generieren. Finde ich, ist eine Befähigung, die ich unglaublich wertvoll finde und finde ich, glaube ich, also wenn man jetzt mal so was ist mehr gebraucht, ich glaube, so Code generieren können wir, aber Sachen schön, die man so haben will. Ich habe jetzt auch einen Screenshot gemacht von jemand anders, der was schön designt hat. Ne? Ich habe ja nicht selbst schön designt. Aber ich glaube, wenn jemand was schön designt, was halt wirklich Usability-mäßig gut ist, das dann mit Leben erwecken. Ich glaube, dass wirklich Designer mit Agent Coding auch nochmal wirklich, ne, wirklich Pluspunkte sammeln.
Ich würde jetzt mal nicht in diese Diskussion einsteigen. Wollen wir wirklich, dass der Code von AI irgendwie generiert wird? Ne, das hat alles eigene Risiken und so. Da können wir bestimmt auch nochmal drüber reden irgendwann. Aber was ich auf jeden Fall nochmal gerne ein bisschen exploren würde, wie würdest du dann so einen Agent-Set oder sagt man überhaupt Set dann? Ich weiß nicht, aber halt so ein Konglomerat an Agents aufsetzen, dass die halt aus den Screenshots, die du hast, Komponenten generiert. Also wie würdest du das wirklich praktisch machen, dass dann da am Ende ein Code rauskommt, den du deployen kannst?
Also von dem, was ich gerade gesagt habe, da arbeitet man ja im Dialog mit einem Agent. Da ist man da reden wir ja nicht von autonomen Agenten, sondern da reden wir ja wirklich von einem Dialog mit einem Agenten. Und das macht man zum Beispiel sehr viel. Also mein Lieblingstool gerade, muss ich aber auch sagen, das kann sich monatlich ändern, je nachdem, wer gerade das crazy Release rausbringt des Todes, weil sich das gerade so schnell wirklich ändert. Ich arbeite gerade sehr schnell mit Cursor, weil ich da zum Beispiel sehr gut Claude einbinden kann. Und Claude für Coding ist für mich, glaube ich, das Beste. Ich denke, das Copilot wird nachziehen die nächsten Jahre. Aktuell finde ich es noch deutlich schlechter. Also alle meine Experimente, die ich mit Copilot gemacht habe, waren so, wow, kennt ihr diese Geburtstagströte, dieses Püt? Das war so, okay, es ist jetzt nett, aber begeistert mich gar nicht. Und die Coding-Sachen, die ich mit Claude gemacht habe, also Cursor ist im Prinzip ein Fork von Visual Studio Code, was ja Open Source ist. Und da sind einfach diese Agentic-Sachen reingebaut. Dann hat man rechts im Prinzip einfach einen Dialog, wo halt man im Grunde so ein Chat-Fenster hat und der Agent ist halt, das ist halt ein Agent hinter und den man halt Anweisungen geben und der geht dann multischrittmäßig los mit, ich gucke mir eine Webseite an, was du meinst, ich lese die Doku nach, ganz viele Dokus sind auch schon voreingelesen, ich ändere mal sechs Sachen irgendwie und dann kann man da halt, siehst du ja halt allein schon durch die Git-Changes, auch schon, was sich alles geändert hat und die gehe ich dann auch jedes Mal einfach durch. Also ich akzeptiere das nie blind, sondern ich gehe immer durch und gucke, was hast du gemacht? Mach quasi eine Code-Review und sag so, ey, das ist totaler Bullshit, was du hier gemacht hast. Ich möchte doch, dass du mir das in den primären Service einbaust und nicht 97 Textdateien baust, um diese, was ich was zu machen. Und sag, oh ja, stimmt. Und dann macht er das auch. Also es heißt nicht, dass das fehlerfrei ist. Aber beim Coding sind wir wirklich da. Es geht darum, monotone Boilerplate-Arbeit im Prinzip abzugeben. Aber ich bin viel mehr in meiner Rolle als Architekt und Code-Reviewer gefragt oder als Senior-Developer, je nachdem, wie man das sehen möchte. Also das ist so wirklich so, ich habe halt wirklich so eine Armee von sehr gehorsamen Junior-Level-Menschen irgendwie, die Dinge für mich tun. Ich muss die reviewen. Ich kann die nicht ohne Review machen. So ist auch ein ganz, ganz großer Punkt, der bei generell den AI-Systemen ja ist. Es gibt ja immer das Ding Human in the Loop. Das heißt, man sollte wirklich überlegen, welche Prozesse gibt man komplett aus der Hand. So, das nur, um das klarzustellen. Und eine andere Frage jetzt so, was würde ich denn machen, wenn ich jetzt so eine ganze Armee voll Agenten irgendwie automatisieren irgendwie möchte? Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, was man da tun kann. Natürlich kann man das alles selber aufsetzen und sich die Sachen hochfahren. Da gibt es so Frameworks wie so LangChain zum Beispiel. Das hat dafür eigentlich alles fertig. Das kann man nutzen und sich bauen. Ich bin aber ein sehr großer Fan seit Jahren von so No-Code, Low-Code-Plattformen, weil ich mich da wirklich auf die Business-Logik konzentrieren kann und unter der Haube für mich das im Grunde alles abgenommen wird. Das heißt, eine Plattform, die ich zum Beispiel mag, ist N8N, also N8N. Finde ich aus verschiedenen Perspektiven total spannend. Einmal ist die Abstraktionsschicht für mich genau richtig gewählt. Es ist so ein bisschen, das ist so No-Code, Low-Code-Automatisierung für Engineers, nenne ich es, glaube ich, auch sogar, auf deren Hauptwebseite. Da kann man so quasi Prozessdiagramme beliebiger Komplexität im Prinzip abbilden und die haben das, vorher waren die so ähnlich wie Zapier oder Make.com, konnte man einfach so Prozesse automatisieren und so, hier hast du einen Trigger, mach das, dann passiert das, aber nur als Low-Code, No-Code. Und die haben jetzt eine Agentenabstraktion geschaffen, wo die halt diese ganzen Anbindungen, die haben an alle Tools, im Grunde halt einfach nur umschiften können und sagen so, oh, wir haben 10.000 Tools angebunden, die du alle nutzen kannst. Jetzt kann das auch der Agent übrigens. So, die haben halt eine Agentenabstraktion, wo man halt so Workflows angeben kann, wo ich halt im Grunde super simpel ich ziehe mir so eine Agentennote rein, also es ist ja so visuelles Coding, ich ziehe mir eine Agentennote rein, sag halt, du wirst getriggert durch, keine Ahnung, eine E-Mail, dann konfiguriere ich halt, welche E-Mail, was er da machen soll, dann gebe ich ihm halt ein LMM, wie ich eben gesagt habe, sage ich zum Beispiel, nutze bitte Claude als dein Gehirn, merk dir die letzten 50 Nachrichten in deinem Kontext und du hast übrigens folgende Tools, keine Ahnung, ein Terminal, ein Dings, ein Blablabla, gebe ich ihm halt, was immer ich auch für meine Aufgabe brauche. Und dann ist halt das Wichtige, dann gebe ich ihm halt mit dem System Prompt, weiß ich, ob ihr da schon mal in anderen Sessions drüber geredet habt, es gibt halt so verschiedene Arten von Prompts, haben wir, glaube ich, eben schon besprochen. System Prompt ist halt dann so, also technisch könnte man das BIOS sagen, oder wenn man die Agenten ein bisschen mehr vermenschlicht, könnte man sagen, die Persönlichkeit so von so einem Agenten. Sage ich dann so, du bist ein freundlicher Agent, das erwarte ich von dir, da gibt dann auch so Frameworks, die man nutzt. Also, das erwarte ich von dir, das sind die Restriktionen, folgende Tools hast du und das ist das Ausgabenformat, was ich von dir erwarte. Und da kann man halt verschiedene Workflows bauen und das ist für mich aktuell die beste Plattform, das zu tun, auch aus dem Hintergrund, die ist Open Source, die kann man selbst hosten, wenn man möchte, ist ein Unternehmen in Berlin, das heißt, das ist im europäischen Raum, wenn man das macht, wegen DSGVO konformiert, gehostet, super angenehm vom Abstraktionslayer. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ein Unternehmen mit DSGVO, Ansprüchen, die wir alle haben sollten, aber jetzt auch sagen, ich will durchziehen mit Agenten, ich hoste es einfach selber. So, ich muss meine Daten nicht rausgeben, ich kann das ganze System einfach selber hosten, kann Workflows importieren, exportieren und damit halt arbeiten. Und darum ist End-to-End für mich gerade so die Plattform, die einfach die verschiedenen sowohl Features, um Sachen zu bauen, als auch rechtliche Rahmenbedingungen bietet, da Sachen zu machen.
Moment, warte mal. Du hast das jetzt ja vorhin, glaube ich, ich habe nebenher auf der Webseite rumgeklickt, die sehr schick ausschaut auch. Deswegen war ich leicht abgelenkt. Aber du hast ja jetzt erzählt, im Prinzip die User Experience des Ganzen, wie das für dich aussieht mit dem visuellen Zusammenklicken etc. Was haben die denn da jetzt als LLM-Backend gleichsam da drin?
Das ist LangChain. Das ist so das, okay, das Go-To-Framework, was du nutzen kannst. Das ist auch mit LangChain super angenehm zu machen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage so, ich habe jetzt eine Idee für einen Agent und ich möchte jetzt den in 10 Minuten mal eben unterbauen, dann setze ich mir da keinen eigenen Prozess für auf mit einem eigenen Container, sondern ich klicke mir das halt da zusammen.
Hm. Okay. Verstehe.
Ich habe mal gehört, man kann auch neben so Plattformen halt irgendwie das Ganze sich selbst programmieren, also praktisch programmierseitig so ein Framework hernehmen, auf Python basierend oder wie auch immer, mit dem man dann sozusagen ja auch nochmal klar in Code gießen kann, was so die Steps der einzelnen Agents sein sollen, also sozusagen das Planning vielleicht ein bisschen selber machen, also nicht komplett automatisiert, sondern eine Teilautomatisierung, was man ja praktisch bei N8N auch machen würde oder vergleichbaren Tools. Hast du mit sowas schon mal Erfahrung gesammelt?
Ich habe mir das ein paar Mal angeguckt, automatisiere jetzt seit 1,5 Jahren Prozesse für mich und auch Unternehmen, wo ich als Berater drin bin, hatte noch nie den Bedarf. Also man kann das machen, aber es ist eigentlich überhaupt, also es gibt den Bedarf, wenn jetzt jemand wirklich, wenn du Restriktionen hast, zum Beispiel gibt ja auch diese Version-Log, wie okay, das ist das Log-File, es dürfen nur die Pakete in der Version benutzt werden, wir dürfen nichts upgraden, dann willst du es natürlich irgendwie selber haben, kannst auch N8N selber hosten. Letztendlich ist aber die Frage, die ich mir gerade stelle, oder auch die These, die ich habe, ich glaube nämlich, dass, wenn wir mal sagen, ganz, ganz früher war es ja so, Programmieren war ja, Leute gehen mit Lochkarten in einen Raum, wo ein Computer ist, der den ganzen Raum ausfüllt und packen diese Lochkarte da rein und das waren vielleicht 10 Menschen, die das konnten und konnten programmieren. Irgendwann wurde das dann größer, dann kam dann Assembler und wow, jetzt haben wir schon ein paar tausend Leute, die das können und dann kam ja die ganze Webwelle. Dadurch sind ja viel mehr Leute nochmal ins Programmieren gekommen, weil du plötzlich ja viel zugängliche Sache hattest mit wow, das ist im Web, ich kann direkt sehen, was ich mache, so, und es ist ja die Summe an Menschen oder die prozentuale Größe an Menschen, die sich in unserer Gesellschaft als Programmierer und Programmiererin bezeichnet, wird ja immer größer. Und ich glaube, dass dieser Schritt jetzt noch mal größer wird, dass ganz viele Menschen, ich würde es wirklich Faktor 3 bis 10 sehen, jetzt Programmierer werden, aber nicht mehr eckige und runde Klammern brauchen, um ihre Bedürfnisse zu machen. Das heißt, ich kann natürlich wieder den Schritt zurückgehen und sagen, ich gieße es jetzt in Python-Code, damit das bloß niemand warten kann mit der fachlichen Ahnung. So, kannst natürlich auch sagen, okay, wir kommen jetzt in das Level. Ich brauche die Architekten von diesem System, die das machen. Das heißt nicht, dass ich nicht mehr brauche. Aber um jetzt zum Beispiel abzubilden, nehmen wir doch mal ein gutes Beispiel. Ich habe einen Prozess von einem Fulfillment von einem Produkt und das geht durch 10 verschiedene Prozesse. Es ist mega wichtig, dass bestimmte E-Mails so geschrieben werden und dies und das. Das möchte ich doch jetzt nicht mit einem Team von IT-Lern in Code gießen, sondern am besten möchte ich es doch, dass die Fachabteilung das möglichst natürlich sich unterdampfen kann und sich selbst helfen kann, diese Prozesse zu automatisieren und zu machen. Das heißt, du kannst es programmieren. Ich glaube aber viel mehr Mehrwert, wenn man auch jetzt mal überlegt, wir wollen unsere Behörden alle digitalisieren, ist es, wenn man einen Layer schafft, wo Leute ohne Coding-Skills programmieren können. Also ohne, sag ich mal, das eckige Klammern Python-Coding.
Unter der Voraussetzung, dass das natürlich mit dem Maß an vertikaler Integration, die du gerne haben möchtest, d'accord geht, was ja ein bisschen schwierig wird, wenn du solche Dienste primär einkaufst. Denn könnte ja weiß Gott was passieren, der CEO dreht durch Sanktionen, Tariffs, hast du nicht gesehen. Ne? Also weil das würde ja sozusagen schon dafür sprechen, dass man sich viel von dem, wenn man diesen Weg gehen möchte, ins Haus holt, weil solange man das nur bei irgendwem einkauft, könnte der ja theoretisch jederzeit sagen, ob freiwillig oder unfreiwillig, ich mache jetzt mit dir kein Geschäft mehr oder ich bin zu teuer oder irgendwie sowas, ne?
Meinst du jetzt, wenn man so Plattformen nutzt wie N&N oder sowas zum Beispiel?
Ja, genau. Also ich habe mich jetzt gerade so mal so da durchgeklickt, so die sind ja sehr günstig. Es ist ja sehr, sehr billig. Mhm. Wo ich mir ja schon denke, Leute, ist das nachhaltig, was ihr da treibt? Also kann natürlich sein, kann aber auch nicht sein. Aber ich würde das so erstmal so sagen, okay, will ich da wirklich drauf aufbauen? Und wenn ich jetzt wirklich sage, will mit etwas derartigem meine Kernprozesse optimieren, jetzt so im Vergleich zu, das wird halt in-house von irgendwelchen Leuten mühsam aus dem Python-Interpreter rausgequetscht, hätte letzteres ja den Vorteil, das liegt dann bei mir und das habe ich unter Kontrolle. Mit all den Nachteilen, die damit einhergehen, Aufwand hast du nicht gesehen. Versus, das liegt halt bei irgendeinem Service, was super ist, solange der funktioniert zu den Konditionen, die mir passen. Weißt du, was ich meine? Das gute alte Service, das Software ist ein Service-Problem.
Ja, aber ich hab ja auch gesagt, das N&N ist Open Source, du kannst selber hosten.
Ja gut, ist die Frage, ob das wirklich so ohne weiteres funktioniert. Weil ich meine, so Kram wie Sentry ist es auch, aber es ist praktisch unmöglich, das zu machen.
Bin ich vollkommen bei dir. Also vollkommen bei dir. Side Note, N&N hat jetzt gerade erst Series B mit 55 Millionen geclosed. Das heißt, die haben jetzt erstmal 55 Millionen erstmal wieder zum Ausgeben und Überleben. Also die sind jetzt ganz, ganz frisch mit irgendwie Geld erstmal geweckt. Aber ich verstehe, was du meinst und du kannst es selber machen. Aber ich fand diesen Punkt, den Hans meinte, ganz, ganz spannend. Der Wert später in deiner Wertschöpfungskette liegt dann ja in deinen Prompts. Also in den, wie du die Agenten quasi konfigurierst und hochfährst. Und ob du die jetzt in einem N&N-Prozess hochfährst oder ob du später sagst, ich baue es mir selber, dann brauche ich halt jemanden, der mir diesen Rahmen baut und das tut. Das ist ja relativ einfach dann wechselbar.
Ja, das kommt halt drauf an, was so die Membran ist, durch die du das wahrnimmst, ne? Wenn es das User Interface von N8N ist und das ginge jetzt weg, hättest du natürlich schon ein Problem. Es sei denn natürlich, die haben hier so den Export-Button, dass dir dann ein Format rausfällt, das du dann tatsächlich zu einem anderen Anbieter gleicher Art tragen könntest.
Die haben, ne? Solange haben das JSON-Format relativ easy
kompatibel ist und ohne weiteres. Okay, genau. dann wäre das ja okay, solange man sich darauf verlassen kann.
Genau, ist ja jetzt auch nur ein Beispiel. Ich finde es jetzt gerade gut. Ich habe vorher halt sehr lange mit Zapier, wenn ihr das kennt, Sachen automatisiert.
Kennen wir leider.
Ja, genau. Auch aus dem
nutzen wir im Podcast.
Auch aus dem Hintergrund. Ich arbeite halt mehr und mehr gerne mit Non-Codern zusammen, die halt einfach aber gut sind in anderen Sachen. Nicht halt Coding, die halt irgendwie, keine Ahnung, Prozesse im Unternehmen abbilden können, die halt gut Menschen sprechen können und so weiter und so fort. Und ich möchte halt nicht bei mir speziell immer der Flaschenhals sein, das halt für eine relativ kleine Änderung, im E-Mail-Template kannst du bitte du statt ihr benutzen, möchte ich halt immer ein Ticket aufmachen und irgendwas umprogrammieren, sondern ich möchte halt Leute befähigen, an Digitalisierung teilzuhaben. Und darum finde ich solche Tools halt sehr, sehr spannend. Ob es jetzt N&N sein muss oder nicht, ist ja eine andere Frage. Ich würde aber, glaube ich, für Business, also um Business-Prozesse zu automatisieren, glaube ich, ist das eine riesige Chance, auf Agenten zu gehen. Ob es jetzt N&N ist oder was anderes. Das wird die Zeit zeigen und das ist wie am Anfang so viele Sachen, ne? Wie es kommt jeden Tag ein neues JavaScript-Framework raus und am Ende bleiben drei übrig. Das ist am Anfang immer so ein bisschen wild.
Das auf jeden Fall klar, ne? Ich meine halt, ich will da nur meinen inneren Zyniker Luft zum Atmen geben, der da halt immer sagt, nanu, bauen die da ein neues Silo, um mich hinterher wieder an den Eiern zu haben. Weil das ist ja potenziell immer möglich, ne? Auch die gut finanziert sind, haben ja irgendwelche Leute, die denen dann die Kohle gegeben haben. Und je nachdem, wie es läuft, kann es dann dazu kommen, dass dann da irgendwelche Finanzfritzen sagen, springen und dann bleibt der Plattform nichts anderes zu fragen, als wie hoch denn, bitteschön. Mhm. Und dann sind wir als Nutzer dann die gegebenenfalls die Gekniffenen. Deswegen, so.
Auf jeden Fall valide, ja.
Ist es halt gut, wenn man da darüber nachdenkt, wie man aus der Nummer gegebenenfalls auch rauskäme und was halt so die Trade-offs sind versus, das habe ich unter Kontrolle, zu wie viel Prozent versus an welche Dienste. Aber das ist ja die gleiche Geschichte wie bei Software as a Service, Outsourcing nach Indien, hast du nicht gesehen. Das gleiche mit anderen Mitteln.
Mhm. Ja, ich würde noch mal gerne zurück auf die Use Cases auch kommen, weil ein Top-Thema, was ich irgendwie so in meinem Kopf habe, oder so der Top-Prozess, den wir im Engineering gefühlt immer haben, ist doch das Ganze rund um CI/CD. Mhm. Also wie bringen wir eigentlich den Code von, wir haben den jetzt entwickelt, irgendwie in Production. Und das ist ja meistens ein langer, elaborierter Prozess mit Testing und dann failt irgendwas. Dann muss hier nochmal was geändert werden und so weiter und so fort. Da würde mich mal interessieren, ob du schon Anwendungsbeispiele gesehen hast, wo man halt Agents nutzt, um seine CI/CD-Pipeline aufzusetzen, und wie das funktioniert und wie man das machen würde.
Ja, bisher noch nicht. Aber ich könnte es relativ einfach prototypisch bauen. Das ist jetzt relativ einfach, also herzustellen rein technisch, weil du im Grunde ja nur, wenn du einen bestehenden CI/CD-Prozess hast, bräuchtest du ja nur ein Event, wie zum Beispiel ein Deployment ist durch. Dann könntest du ja sagen, okay, prüfe diese Webseite gegen diese Abfragen. Und dann könntest du einen Agenten haben, dem du einfach dann sagst, zieh dir die aktuelle Test-Suite runter von irgendwas aus dem Git-Repo oder sowas und fahre diese Sachen ab, könnte man konfigurieren. Habe ich aber bisher noch nicht gemacht. Also wäre nur so in meinem Kopf prototypisch so ein Beispiel. Sehe ich aber relativ einfach umsetzbar. Problem bei Agenten ist halt immer, die sind erstmal nicht deterministisch. So.
Das wäre nämlich genau jetzt der Punkt gewesen, auf den ich hinaus wollen würde. Hm. Will man das überhaupt? Ne? Das wäre jetzt, ist jetzt so bei mir entstanden im Kopf. Will man überhaupt diese eigentlich deterministische Leiste an Dingen, die nacheinander abzuhandeln sind, an eine nicht deterministische AI rausgeben, an einen Agent rausgeben? Was könnte der besser? Okay, der kann vielleicht noch Fehler finden, die du vorher nicht irgendwie entdeckt hast oder nicht mit deinen Test abdeckst oder so. Ne?
Ich würde sagen, der ist besonders gut da drin, wenn sozusagen die beiden Dinger, die er verbindet, selbst nicht deterministisch sind.
Das könnte auch sein, ja.
Ne, weil ich meine, wenn du tatsächlich irgendwie sowas hast wie ein Deployment, was ja tatsächlich, hast es einmal gebaut, dann funktioniert's, dann soll gesagt, dann gibt's ja keinen Grund, da irgendwie nicht Determinismus in den Mix reinzubauen, weil du halt eben ja mit deterministischen Systemen einfach nur, du musst dir nur die richtige Reihenfolge bringen, mehr oder minder. Aber wenn du halt irgendwie da irgendwas drin hast, was einfach nur ein bisschen mehr Rauschen in den Daten drin hast, ist ja letztlich so eine von den großen Fähigkeiten von den Large Language Models, Dinge zu normalisieren, die eigentlich keinem Schema folgen, ne? Wie zum Beispiel das Internet, der ganze Text da drin. Und dann könnte ich mir schon vorstellen, dass das super ist.
Ja, ich habe eine Sache noch auch, so Hans, glaube ich, gerade noch, was du meintest. Ich würde auch, glaube ich, nicht ersetzen, sondern ich würde, glaube ich, so ein bisschen Divide and Conquer-mäßig einfach überlegen, wo kann ich das sinnvoll als Ergänzung dazu bauen. Also es geht auch, glaube ich, nicht darum, alles wegzuschmeißen und durch Agenten zu ersetzen, sondern ist ja vielleicht ein Teilproblem. Und was jetzt zum Beispiel, ich mache mal nur so ein super, super vielleicht Beispiel so, man könnte halt einen Agenten relativ einfach sagen, okay, gucke bitte, ob jedes Menü und jedes Submenü klickbar ist und kein 404 gibt. Das heißt, wenn jemand im CRN dann zum Beispiel Sachen baut, mal irgendwas macht und oder guck halt, dass überall keine Dings drauf sind, dann checkt das der Agent halt sofort automatisch und macht das halt im Multistep-Prozess so. Wobei, wenn du das halt codest, dann musst du wieder so, okay, kann ich auch coden mit Regex und verschachtelten Dingen und dann ist es aber viel starrer und da kann das sein, dass solche Sachen durchgehen. Und wenn wir ehrlich sind, die meisten Leute coden es dann doch eher so statisch, dass es dann halt nicht auffällt, wenn jemand plötzlich Impressum 2 auf die Seite packt, weil man nur auf nach Impressum gesucht hat. solche Sachen kann man halt deutlich finden. Das ist auch das, was Peter meinte.
Also mir würden super viele Anwendungsbeispiele auch einfallen, auch so im Engineering-Kontext. So eine Sache halt, keine Ahnung, man hat irgendwie einen Bug im Kopf, irgendwas, was man mal irgendwo gehört hat oder in seinen Jira gekippt hat oder so. Und jetzt sagt man halt, AI, guck mal, ob du den Bug reproduzieren kannst auf der Webseite. Guck mal, wie du das lösen kannst im Code. Wenn du es gelöst hast, mach mal einen Merge-Request auf und sag mir mal Bescheid damit. Und dann das Wichtige, hast du ja vorhin auch gesagt, ne, dass man mal halt irgendwie sich den Code nochmal sehr, sehr genau anguckt. Ist das jetzt das Richtige, was da passiert ist? Vielleicht ist der Bug danach gefixt, ne?
Ja, aber das ist ja der heilige Gral, den sie im Moment den sehe ich zumindest überall hochpoppen, wenn ich das rumlese. Dass genau dieser Workflow, also wirklich von Bugbeschreibung zur Problemlösung und dem abschließenden Pull-Request, dass das ja was ist, woran sehr fleißig gearbeitet wird und wo es ja schon mehrere gibt, die da durch die Gegend laufen und dir da ein entsprechendes Produkt anbieten. Wie gut das gefunden wird, ist sehr unterschiedlich, ist so mein Eindruck. Da gibt's einige, die sagen, das funktioniert für mich ganz hervorragend, und andere, die sagen, wenn du mit sowas in meinem Repo vorbeikommst, finde ich raus, wo du wohnst. Das ist wahrscheinlich sehr unterschiedlich, auch letztlich wahrscheinlich von der Domäne mit abhängig, also wie gut die erschließbar ist für die da involvierten Teile in dem ganzen Konstrukt.
Ja, und wenn ich das mal so sagen darf, es liegt ja auch ein bisschen an der Personality der Leute, ne? Also ich höre immer sehr, sehr viele Leute sagen, AI ist schlecht und böse, weil sie einen Fehler macht, ja. Ich glaube, oder ich will das nicht in meinem Code, weil ich weiß, dann hab dann keine Kontrolle darüber. Oder, ja. Die Frage ist doch, inwiefern kann die AI den Menschen unterstützen, ein besseres Ergebnis, ein schnelleres Ergebnis zu erzeugen? Anstatt zu sagen, okay, die AI ist immer nur schlecht, ja. Ich habe zum Beispiel mal eine Diskussion gehabt, da ging es darum, okay, da sollten zwei Produkte verglichen werden, und ChatGPT hat halt nicht die neueste Version von dem einen Produkt mit dem anderen verglichen, und da musste man manuell darauf hinweisen. Ja, aber genau dafür sind doch wir als Menschen, beziehungsweise dann als Developer da, um genau dieser Gatekeeper zu sein und zu sagen, hey, ich prüfe jetzt mal, was die AI da gerade macht, und finde mal heraus, ob das gut ist. Was ich jetzt immer mal wieder festgestellt habe, wenn es dann um Code geht und wenn man den Code generiert hat, dass man dann irgendwann, wenn man einen Fehler beschreibt, den nicht gelöst bekommt und man irgendwie in so einen Loop kommt und der Code sich nochmal verändert, aber man irgendwie keine Lösung herbeiführt. Ja. Aber ich glaube, das, Robin, hast du ja vorhin auch gesagt, in ein paar Jahren haben wir das Problem nicht mehr. Ja. In einem Jahr haben wir vielleicht dieses Problem nicht mehr. Oder in sehr, sehr, sehr viel geringerem Maße, weil
also
die AI
ist. Das halte ich für extrem mutig zu sagen, in einem Jahr wird das und das sein. Das würde ich mich ja nicht trauen. Ich würde so rumformulieren, dass den Loop, wo ich an dem Bug auf den Bug rumkaue und nicht weiterkomme, das habe ich schon ohne AI hingekriegt.
Ja.
Vielleicht würde ich so rumframen, aber ich halte das für sehr mutig zu sagen, in N Jahren wird garantiert Y eingetreten sein.
Es hält mich doch niemand accountable dafür. Außer du jetzt, Peter.
Naja, du darfst ja nicht vergessen, dass ich in N Jahren AIs auf den Podcast werfen kann und der kann sich alle MP3s parallel anhören und mir dann genau sagen, wann irgendwer ins Klo gegriffen hat mit irgendeiner Aussage. Also
yeah, aufpassen. Well, dann haben wir was für die Webseite, eine tolle Grafik.
So sehr sieht's schön aus.
Ja. Möchte ganz kurz auch nochmal sagen, dass halt immer auch ganz oft, ich merke das auch gerade bei Engineers, dass AI als Bedrohung angesehen wird und so ein bisschen so, ich kenne das ja auch selber, es ist ja wie so, boah, ich habe da jahrzehntelang gemacht und studiert und durch den Schmerz durchgegangen, ich will nicht, dass mir das jemand wegnimmt, nee. Und ich glaube auch, es geht auch überhaupt nicht darum, Aufgaben zu automatisieren, die einem Spaß machen. Also ich nehme mal ein gutes Beispiel, wir lassen zum Beispiel, oder was ich jetzt in Sales Calls, was gleich ein einfaches Beispiel ist, aber ich lasse halt bei uns in den Team-Meetings, wir sind eine komplette Remote-Company, einfach immer eine Transkription mitlaufen. Und dann kann ich mir halt daraus halt Tickets generieren lassen, Zusammenfassung generieren lassen. Und es muss halt nicht jemand irgendwie die Zusammenfassung schreiben. Wir prüfen die dann nochmal, aber von uns hat doch keiner Lust, irgendwie diese ganzen Tickets für die Sachen, die wir irgendwie machen wollen, machen. Sondern wir reden dann sehr explizit und sagen dann zum Beispiel, ah, okay, als nächstes muss das und das passieren, das und das hier. Du hast die Tickets, wir haben auf dem Migroboard jetzt irgendwelche Sachen. Und dann werden die Sachen halt angelegt, die muss man aber prüfen. Aber wie viel Zeit das erspart als Engineer, wenn ich diesen ganzen Doku-Aufwand aus dem Meeting nicht alles haben muss, sondern ich kann mich mehr auf meine Engineering-Sachen konzentrieren. Also das sind wirklich Aufgaben, wo ich AI super stark drin sehe. Gar nicht darin, dass mir das Coding 100% abgenommen wird. Also ich bekomme eher eher so einen Karl-Klammer-Assistenten, der mir einfach hilft, coolere Sachen irgendwie schneller zu bauen. Aber ich kaule jetzt wieder mega gerne, weil dieser monotone Scheiß weg ist und ich kann halt einfach wirklich jetzt, ich schaffe jetzt viel mehr und ganz viele Ideen, wo ich immer dachte so, ja, kannst du machen, aber boah, jetzt wieder, was ist das coolste Boilerplate, gerade ist es Astro, morgen ist es bla, dann lese ich jetzt in Astro rein, Static Site Generator, so, und ich kann wirklich, ich habe einen direkten Download-Link von meinen Ideen zur Implementierung und überprüfe die halt, oder in einem Meeting, also die Aufgaben, die mir auf den Sack gehen, die kann ich halt quasi wegautomatisieren. Meeting-Notizen, Boilerplate-Code oder auch, keine Ahnung, eine Indexierung oder ich habe mal einen Agenten gebaut zum Beispiel. Ich spiele hobbymäßig super gern Tischfußball. Dem habe ich einfach die ganzen 37 Seiten von Tischfußballregeln gegeben. Und wenn halt irgendwie in einem Turnier irgendwas ist, dann frage ich ihn halt, boah, das ist gerade passiert. Und dann sagt er mir halt so, ja, auf Seite 19, Paragraph 4, kannst du nachlesen, das. So, und das sind halt Sachen so, das unterstützt mich halt. Also ich glaube, es geht wirklich nicht darum, weil Sachen, auf die wir Bock haben, die können wir einfach weitermachen. Das ist ja vollkommen okay. Aber es geht ja darum, mehr von den Sachen zu machen, wo man Bock drauf hat. Und die Sachen, die monoton und nervig sind, die sich wegzuautomatisieren. Das ist ja so ein bisschen der Key.
Ja, definitiv. Ich denke, wenn, also, ne, die jedes Mal, wenn ich über das Thema Agents stolper, ich habe das ja eben schon gesagt, mir fallen immer so viele Sachen ein, die ich tun kann, auch in meinem privaten Leben, ja, was ich da verbessern kann. Du hast das ja schon eben gesagt, Robin, du bist halt seit einem Jahr dabei, alles zu automatisieren, was irgendwie geht und da Verbesserungen herbeizuführen und so. Wie würde ich denn jetzt anfangen, wenn ich jetzt so sagen würde, oh, ich habe die Idee. Vielleicht hast du ja ein Beispiel. Wie fängst du damit an?
Für mich, wie gesagt, die zugänglichste Plattform NNN, ich habe da auch keine Verbindung zu oder sowas, da kann man so ein 14-Tage-Trial Ding irgendwie machen, und wichtig dabei finde ich immer persönlich, da sind super viele Templates, weil die haben vorher mit so einem Community-Building angefangen und da sind super viele Templates in der Community, die man runterladen kann, die man kaufen kann, das sind alles alte Workflows, die noch prozedural runtergemalt wurden. Da sind immer dann so Step für Step für Step für Step für Step. Und es gibt noch relativ wenig neue Agent-Workflows, die wirklich Agents benutzen. So, die bauen das halt erst seit ein paar Monaten wie verrückt aus. Und da würde ich, glaube ich, einfach mal, ich habe zum Beispiel jetzt letztens angefangen mit dem Team. Wir machen bei uns zum Beispiel in der Firma immer so ein einmal die Woche Nerd-Meeting. Und da haben wir, was ist ein ganz äußeres Problem? Und dann waren alle super angenervt, weil wir haben einen Newsletter rumgeschickt an ein paar tausend Leute und da war eine 404-Link drin. Aber so, wie es keinem aufgefallen, so eine Kacke so. Wieso hat da keiner mehr durchgeklickt? Warum? Weil es eine monotone Aufgabe ist. So, was haben wir gemacht? Ein Agent gebaut mit einem Chat-Interface, Mailchimp angebunden und haben einfach gesagt, so hier, du hast Mailchimp, guck doch mal in dem aktuellsten Kampagnenentwurf, gibt's da 404-Seiten. Und dann ist er jeden Link durchgegangen und hat einfach zum Beispiel geguckt, ob die Links 404 machen. Super einfaches Beispiel. Erleichtert uns schon mega diesen ganzen Workflow. Und ich finde, da ist NNN wirklich ein sehr, sehr angenehmer Nutzer dafür. Das ist so, wenn man so Agents nutzen möchte. Ansonsten bekommen ja auch die ganzen, sage ich mal, Mainstream-LMMs auch mehr Agent-Fähigkeiten. Also ChatGPT kann jetzt surfen, Claude kann surfen, Claude kann auch verschiedene NCP-Server anwenden. Das heißt, ich sag mal sowas wie NNN und Co. für so Klassikaufgaben, das wird sich mittlerweile in Mainstream-Produkte übernehmen. Also Mainstream-Agenten wie Siri und Co. werden 80% der Sachen, die wir gerade automatisieren, werden die in 2-3 Jahren alle selbst wegautomatisieren. So, oder Siri, ich weiß nicht, wie eure Erfahrung mit Siri ist. Total toll, dass der mir einen Wecker stellen kann. Das war in den letzten Jahren immer so nett, dass du diese drei Befehle verstehst. Aber die haben ja jetzt schon ChatGPT nativ angebunden. Das passiert jetzt sehr viel. So, zur eigentlichen Frage, wie sollte ich anfangen? Macht euch mal einen NNN Trial Account und testet das einfach mal. So. Und einfach da mal rumspielen. Das finde ich am spannendsten. Und, sonst auch einfach gerne mal melden. Also, ich bin, da total am Rumnörden. Freue mich über jeden, der irgendwie da Bock drauf hat, da mal was zu machen. Aber einfach super gerne melden. Genau. Und ich fange jetzt auch an, mein Wissen irgendwie, ja, zu produzieren. Also wir haben jetzt auch zum Beispiel mehr und mehr KI-Schulungen, die ich irgendwie rausbringe. Da finde ich es irgendwie gerade immer so schwierig, auch die richtigen Leute zusammenzukriegen, weil irgendwie so, man kann so alles machen. So, ich glaube, ich fange jetzt mehr und mehr an, mache so KI für Marketeers, KI für Sales-Leute, KI für irgendwas. Und wir haben auch unsere Discord-Community, da kann man sich melden. das sind vielleicht so Ansatzpunkte. Also ich freue mich gerade über jeden und jede, die damit startet und Erfahrung sammelt, weil ich versuche es gerade zugänglich zu machen für Leute. Und genau, das ist so vielleicht mal ein Überblick, was man tun könnte, was man machen könnte.
Sehr cool, ja. Ich finde, das sind sehr, sehr gute Insights und sehr gute Tipps auch zu starten. Einfach mal machen und halt bei der kleinsten Idee irgendwie anfangen und von da halt weiter aufbauen, ne?
Ja. Was ich zum Beispiel auch, also ich bin halt sehr, sehr viel dabei, dass ich halt, weil ich das, also ich bin immer sehr getrieben durch gesellschaftlichen Mehrwert. So, das war auch so der Grund, warum ich mit diesen Coding Bootcamps angefangen habe, weil ich einmal überlegt habe, so, okay, da gibt's noch mal Leute, die wollen in ihrem Leben was ändern. In der Tech-Branche kann man sich verwirklichen, da kann man dran, so kann ich den Leuten helfen. Jetzt gerade ist auch mein Mehrwert, Non-Coders diesen Zugang zeigen zur Digitalisierung. Und da kannst du ja super einfache Sachen machen, weil, was haben wir noch für Beispiele gebaut? Also, Digga, geht immer im Kopf durch so Beispiele. Eltern, die sind mega busy mit der Arbeit, müssen jetzt aber irgendwie was kochen. Was kaufe ich denn jetzt für eine Woche vorher irgendwie ein? Gut, kann man so einen Agent holen, gibt dem einmal HTTP-Zugriff aufs Internet und sagt halt so, hey, ich will gerne mal eine Woche vorplanen, guck doch mal irgendwie auf diverse Seiten kochxy.de nach irgendwie 10 Gerichten, die ich jetzt die letzten Wochen noch nicht hatte, und stell mir doch mal eine Einkaufsliste zusammen und schick mir die per Google Mail. Nimmt mein Google Mail Tool, klickt man an und sagt halt so, schick mir die. Oh, das ist total zugänglich, das hilft jedem und das ist so eine, also für uns vielleicht so, oh, ist jetzt nichts Besonderes, eine Person, die sich das selbst automatisieren kann, die selbst dann einfach Sonntagabend eine Liste hat, individuell, wie er sie erstes möchte, dass man dann sagen kann, das ist meine Einkaufsliste und ich kaufe die Sachen Montag durch und habe für die ganze Woche Gerichte eingekauft, die noch kinderfreundlich sind. Das ist einfach so, das finde ich, ist der Mehrwert, der gesellschaftlich einfach wirklich uns voranbringt.
Oder leg die bei Rewe oder Picknick oder bei wem auch immer in den Warenkorb und gib mir einen kurzen Hinweis und guck mal in meinem Kalender, wann ein guter Liefertermin wäre, genau. Oder sowas. Ja, das ist ja mega cool.
Also, und das sind wirklich so, ich glaube auch wirklich so, ich glaube nicht, dass es unseren Job als Programmierer oder Programmiererin ersetzt. Gar nicht. Ich glaube eher, es kommt so eine komplette Metaebene an Leuten, die jetzt Programmierer und Programmiererin werden, aber anders als wir das kennen. Also es sind so ein bisschen wie, ich fühle mich so ein bisschen wie die Leute, die nur Assembler kannten und plötzlich kommt eine Hochsprache und denken so, ist ja gar kein richtiges Programmieren. Jetzt kann das ja jeder, wenn ich hier nicht mit Sprungmarken arbeiten muss, habe ich so das Gefühl. Aber es hat ja wirklich nochmal eine ganze Gesellschaftsschicht ermöglicht, an dieser digitalen Transformation halt zu haben. Und das ist, glaube ich, für mich das super Spannende, die Leute jetzt wirklich zu enablen. Und da könnt ihr damit alles anfangen. Also was immer ihr braucht, was immer ihr wollt. Und es fängt gerade erst an, ne? Also es ist ja jetzt noch sehr early stage, aber wird sehr, sehr spannend.
Ja. Also das war jetzt wirklich, glaube ich, das Wort zum Sonntag. Für mich auf jeden Fall sehr motivierend, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer hoffentlich auch, die sich damit hoffentlich mal beschäftigen. Ihr habt jetzt ein paar Tipps bekommen, wie ihr das machen könnt. Ich würde sagen, wir machen hier an der Stelle einen Deckel drauf. Danke, Robin, dass du uns das näher gebracht hast, das Thema. Man merkt, wie du dafür brennst. Das ist mega cool. Ja, auch ich hab nochmal viele Insights bekommen. Wir haben vorher auch kurz drüber geredet, was sind eigentlich so unsere Erfahrungen von Peter und mir jetzt so in dem Bereich. Und für mich war das jetzt auf jeden Fall nochmal sehr, sehr cool, so viele Insights da auch im Deep Dive zu bekommen. Vielen Dank. Cool, dass du dabei warst. Ich glaube, wir müssen in einer gewissen Zeit mal nochmal eine neue Runde drehen über das Thema, weil sich das ja doch rasant weiterentwickelt. Und so viele neue Use Cases jeden Tag dazukommen. Ich hoffe, dann können wir dich wieder hier begrüßen. Danke auf jeden Fall, dass du dabei warst.
Ja, danke euch, hat Bock gemacht.
Definitiv.
War super.
An die Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hoffen, ihr habt auch coole Insights durch die Sendung bekommen. Falls ihr Fragen habt, dann schreibt uns doch mal irgendwie an. Zum Beispiel bei LinkedIn kann man Kommentare hinterlassen. Oder aber ihr guckt bei Spotify. Ich glaube, da kann man jetzt auch Kommentare schreiben. Das ist auf jeden Fall interessant für uns zu wissen, was ihr davon haltet. Ihr findet bestimmt einen Weg und ihr kennt ja die comments@workingdraft.de. Da könnt ihr immer dran schreiben. Danke fürs Zuhören. Und in der nächsten Woche geht's auch wieder weiter mit einer Sendung rund um das Thema der AI natürlich. Ich versuche hier gerade in parallel herauszufinden, was denn das Thema ist. Wir werden sehr spezifisch, glaube ich, und reden über Typo3-Extensions, wie man die eigentlich mit AI baut. Das wird auch mal ein spannendes Thema.
Ja, wir machen 3D-Drucken, aber für einen Faustkeil. Finde ich super. Ich habe nichts gegen Typo 3. Ich muss doch noch einen billigen Witz einbauen.
Wir werden es uns anhören. Und für die Typo 3-Liebhaberinnen und Liebhaber hört auf jeden Fall nächste Woche mal rein. Und ein tolles Anwendungsbeispiel auch für alle anderen Programmierinnen und Programmierer. Bis dahin erstmal danke fürs Zuhören und macht's gut.
Tschüssi.
Ciao.
Ciao, ciao.